Herzlich willkommen zu einer neuen Schreibcast-Folge. Ich habe gerade meine Bildschirmlupe in die falsche Richtung geschossen und auf einmal war das so ultra vergrößert. Herzlich willkommen zu einer neuen Schreibcast-Folge. Ich sitze hier heute mit Janina Lücke, verbunden sie in Spanien und ich bin hier in Schleswig-Holstein. Heute aber auch mit sehr sonnigem Wetter bei uns. Herzlich willkommen, Janina, schön, dass du da bist.
Ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch, Birte.
Janina, du machst ExpertInnenbuchbegleitung. Und ich habe tatsächlich zur Vorbereitung eine Podcast-Folge gehört von, verdammt, jetzt habe ich es mir nicht aufgeschrieben, Buchmarketing, besonderes Buchmarketing, da warst du zu
Ja,
Gast.
mit dem Tobi Milbrand.
Genau. Und habe da nochmal gedacht, wie gut, weil wir können heute auch nochmal über den Unterschied von Beratung und Coaching sprechen, diesen Unterschied thematisierst du nämlich in der Podcast-Folge sehr explizit, dass du sagst, es gibt eine Phase, da geht es sehr um Beratung und es gibt eine Phase, da geht es eher um Coaching. Das finde ich total spannend. Dann finde ich auch sehr spannend, dass du ein Masterclass-Angebot hast. Genau. Und über all das würde ich gerne mit dir sprechen. Magst du erzählen, wie bist du überhaupt zu diesem ExpertInnen-Buchthema gekommen?
Ja, das mache ich sehr gerne und das geht schon relativ weit zurück. Ich bin nämlich nach dem Studium, wo es auch schon um Bücher ging, weil ich unter anderem Literatur und Kulturwissenschaften studiert habe und ne, auch noch Medienwissenschaften, Kurzgeschichte und so weiter, so ein paar andere Sachen noch, aber es hat mich damals schon immer zu den Büchern gezogen. Also ich habe dann auch meine Abschlussarbeiten über Romane geschrieben und die analysiert. Ne? Also schon im Studium hat es mich zu den Büchern gezogen und dann bin ich nach dem Studium in einen Verlag gegangen und habe da ein Volontariat gemacht. Und ne, Volontariat, also wenn man irgendwas in der Buchbranche werden möchte und machen möchte, dann muss man dieses Volontariat machen. Also insbesondere, wenn man inhaltlich arbeiten will im Lektorat. Und dann habe ich eben in diesem Verlag ne, dieses einjährige Volontariat gemacht. Und war eben da bei den Büchern, habe aber dann gemerkt, ich möchte lieber frei, also selbstständig arbeiten, habe mich dann als freie Lektorin selbstständig gemacht und habe auch dafür Verlage lektoriert und korrigiert, war also wieder beim Buch und habe aber dann gemerkt, also irgendwie nur lesen, den ganzen Tag, nicht nur Manuskripte durchforsten, ist mir so ein bisschen zu, ich sag mal, einsam oder auch zu ruhig. Und ich wollte mehr Interaktion und ich wollte auch mehr im Prozess beteiligt sein. Und so habe ich dann die Schreibberaterausbildung gemacht. Und als ich damit dann fertig war, war schon irgendwie klar, dass ich die Bücher wieder mit reinbringe. Und somit habe ich dann dieses Expertenbuch oder Expertinnenbuch sozusagen als mein Feld mir ausgedacht und ausgesucht, ja.
Wieso nicht Romane? Du hast zwischendurch einmal gesagt, ja, du hast deine Abschlussarbeit über Romane geschrieben.
Ja, ist eine sehr schöne Frage. Interessanterweise war ich immer, wenn ich mit Büchern zu tun hatte, außerhalb dem Studium, mit Sach- und Fachtexten beschäftigt. Also mein Lektorat hatte ich in einem Wissenschaftsverlag gemacht. Als Freilektorin hatte ich auch den Fokus Sach- und Fachtexte. Und da fühle ich mich schon so sehr zu Hause und da weiß ich, was wichtig ist, worauf es ankommt. Und die Romane, also ich lese super gerne Romane, liegen mir auch sehr am Herzen. Und ich hatte auch mal einen fernen Bekannten bei seinem Roman sozusagen unterstützt. Und damals habe ich schon gemerkt, das ist wirklich ein anderes Paar Schuhe. Also da spielen ganz andere, wie sage ich, Aspekte eine Rolle, Figurenentwicklung, Plotentwicklung, Spannungsbogen, Setting, Perspektive. Und da habe ich gemerkt, also natürlich könnte ich da jetzt weiter reingehen, aber ich habe doch gemerkt, mir diese Sachen Fachtexte war so noch der Bereich, war so meine Komfortzone, wo ich mich wohlfühle.
Dann, ach nee, ich habe gerade gedacht, ich könnte da total, ich finde das so spannend, dass du sagst, und da habt ihr auch in diesem anderen Podcast drüber gesprochen, Verlage, und du hast bei einem Verlag auch ein Volontariat gemacht. Welche Rolle spielen denn Verlage noch in dem Bereich?
Also interessanterweise würde ich sagen, so im Sachbuch, Ratgeber, Fachbuchbereich, das sind ja so die Genres, die ich abdecke, ist es immer noch beliebt, zum Verlag zu gehen. Oder ne, insbesondere, wenn ExpertInnenbuch als Dach drüber steht, weil immer noch viele, auch wenn das Self-Publishing so beliebt auch mittlerweile geworden ist, immer noch verbinden ganz viele Menschen, also sowohl AutorInnen als auch LeserInnen, Verlag mit Qualität, mit Reputation, wie so ein Qualitätssiegel, dieser Text wurde vom Verlag begutachtet, für gut empfunden, ne, und in die Veröffentlichung geschickt. Und deswegen glaube ich, ja, sind Verlage immer noch beliebt, und was natürlich dann auch nicht selten eine Rolle spielt, ist natürlich so der Investitionsaufwand. Ich meine, wenn ich alles selber mache, Lektorat, Cover, Buchsatz, dann muss ich erstmal investieren. Und für viele ist dann so der Verlag, gerade weil er auch so mit Qualität und Reputation verbunden ist und dann noch diese ganzen Punkte übernimmt, auch die Einspeisung in den Buchhandel, eine ganz gute Option. Ich muss dazu immer sagen, ich biete ja auch an, zu begleiten bei der Verlagssuche, ne, und bei der Exposé-Erstellung. Deswegen glaube ich, kommen eben auch zu mir eher die Menschen, die zum Verlag gehen möchten. Für viele, gerade im Expertenbuchbereich, ist Self-Publishing eine genauso gute Option. Es gilt immer zu schauen, was sind meine Ziele mit dem Buch, was sind die Vor- und Nachteile für mich und dann den richtigen Weg für mich auszusuchen.
Und du machst diese Masterclass, das ist ein Gruppenangebot, wenn ich das richtig verstanden habe. Hast du das von Anfang an gemacht? Machst du das nur? Machst du auch im 1:1 Sachen?
Ich biete auch 1:1 an und ich bin auch mit 1:1 Formaten gestartet und habe dann, ich glaube, nach 2 Jahren etwa die Masterclass dazugenommen. Und das war auch erstmal nur ein Ausprobieren, weil ich dachte früher immer, so 1:1, da bin ich gut drin. Und so bei Gruppen dachte ich, kann ich so eine Gruppe halten? Alles war, ne, auch die Gruppendynamik gestalten. Und dann hat sich das aber so bewährt, weil für viele Menschen diese Gruppe so hilfreich ist. Weil man sich gegenseitig motiviert, weil man sieht, ich bin nicht die Einzige, die jetzt Probleme hat mit bestimmten Herausforderungen. Und ja, ich habe dann wirklich gemerkt, die Gruppe hilft wirklich vielen Menschen, AutorInnen, das Buch fertig zu schreiben und da einfach dran zu bleiben. Es gibt auch KundInnen, die das im 1:1 total gut gemacht haben, ne? Und ich glaube auch, dass für manche 1:1 besser ist und besser passt. Aber so zusätzlich die Gruppe anzubieten, war ein guter Schritt, muss ich sagen. Und ich bin jetzt, glaube ich, in der sechsten Runde. Ja, also es hat sich schon bewährt.
Wie lange geht so ein Gruppenprogramm bei dir?
Also die Masterclass, die biete ich immer an für 7 Monate. Ne? Also dass ich 7 Monate lang mein Buch begleite. Und dann gibt's manche, die das in der Zeit gut schaffen, aber es gibt auch welche, die dann, ne, ein bisschen länger noch brauchen. Und da habe ich auch verschiedene Formate, ne, entweder wechseln wir dann jetzt 1:1 oder es gibt so punktuelle Begleitung, wie sie dann auch mit meiner, ne, Unterstützung ihr Buch fertig schreiben können. Ja.
Was sind denn das für Menschen, die da kommen und sagen, ich will ein Buch schreiben? Es geht ja auch darum, das Buch als Marketing-Tool zu benutzen, irgendwie sich selbst als Expertin zu präsentieren. Sind das Menschen, die schon super lange das machen mit der Selbstständigkeit? Sind es nur Selbstständige? Wer nutzt sowas?
Also die meisten sind tatsächlich Selbstständige oder UnternehmerInnen. Die meisten kommen aus dem Bereich Coaching, Training, Beratung, als beratende Berufe, Dienstleistungen. Das sind eigentlich die meisten. Und dann gibt's immer so ein paar Ausnahmen. Ich habe eine Ärztin dabei. Dann habe ich auch 1-2 Kundinnen, die das jetzt nicht in erster Linie als Marketingbuch nutzen wollen, sondern die einfach dieses Buch schreiben möchten und dann schauen, biete ich jetzt dazu noch ein Angebot an oder irgendwas. Na, aber das ist nachrangig. Also denen geht es erstmal darum, ich will dieses Buch schreiben, das ist mein Wunsch. Und dahin zieht's mich und ich will das umsetzen. Und das ist auch das, was eigentlich fast alle meine KundInnen vereint, dass es ihnen nicht nur darum geht, oh, ich will jetzt das Buch nutzen, weil ich will jetzt Experte, also meinen Expertenstatus festigen und damit viel Umsatz machen, sondern es geht ihnen immer, ich nenne das so gerne Herzensthema, kann man diskutieren, diesen Begriff, aber ich meine damit, dass denen wirklich was am Herzen liegt, in die Welt zu bringen, etwas zum Besseren zu verändern, irgendwie anderen Menschen mitzugeben durch das Buch und sozusagen wie so einen Beitrag zu leisten. Das ist fast immer eine große Komponente, dass die was beobachten oder bestimmte Erfahrungen in ihrer Arbeit gemacht haben, bestimmtes Wissen angesammelt haben, dass sie so das Gefühl haben, das sollten noch mehr Menschen wissen oder erfahren oder es unterstützt sie.
Das heißt, es kommen gar nicht unbedingt Menschen in erster Linie zu dir, die sagen, ich will hier Experte sein und als Experte wahrgenommen werden, ich will ganz viel verkaufen, ich will das und das, sondern es geht schon auch darum, in erster Linie, so habe ich das jetzt gerade verstanden, das zu schreiben, was wichtig ist.
Genau, also dieses, dass das ein ExpertInnenbuch ist, das spielt schon auch immer eine Rolle, aber ich würde sagen, die größte Motivation ist schon so eine intrinsische Motivation. Ja. Und
hat sich
genau, aber immer, also meistens beides, ja.
Ja. Hat sich denn was verändert seit KI?
Also, ich weiß noch, als zum ersten Mal eine Kundin zu mir sagte, Janina, weißt du eigentlich, dass auf YouTube ganz viele Videos einsehbar sind oder ausgespielt werden, die zeigen, wie man Bücher mit KI schreibt. Und das ist bestimmt schon zwei, drei Jahre her, also es ist schon länger her. Und also ich muss sagen, so in meiner Bubble oder so, die Menschen, die zu mir kommen, die wollen die Bücher selbst schreiben. Ne? Und die, also kann gut sein, dass sie sich mal so ein Video angeguckt haben, aber denen geht es schon darum, auch besser sich auszudrücken, das Schreiben zu lernen, diesen Prozess wirklich zu durchlaufen. Und was ich mittlerweile mache, also erst gestern hatte ich in der Masterclass eine Session zu KI im Schreibprozess, ne, dass ich sage, KI kann ein Sparringspartner sein, der bei der Struktur hilft, der beim Brainstormen hilft, der bei der Überarbeitung hilft, bei diesen verschiedenen Prozessen und Ebenen, die man in dem Schreibprozess hat. Aber zu mir kommen fast, also ich habe einen Kunden, der sein Buch mit KI geschrieben hat oder der sich sehr stark von der KI hat unterstützen lassen und wo wir jetzt nochmal drüber gehen und das Buch optimieren. Aber die anderen KundInnen, klar, die sind interessiert oder nutzen das vielleicht auch schon, aber denen geht es jetzt nicht darum, denen geht es nicht nur um das Ergebnis, das passt zu dem, was ich vorher erzählt habe. Denen geht es nicht nur darum, jetzt das fertige Buch zu haben und dann damit zu machen, ne, ihre Ziele zu erreichen, sondern die wollen das schon selber schreiben. Ihre Erfahrungen teilen, ihr Wissen teilen und den Schreibprozess durchleben.
Macht ihr in der Masterclass auch so gemeinsame Schreibsessions?
Das machen wir auch. Das gibt's einmal im Monat, mein sogenanntes Bookworking. Da schreiben wir mal Donnerstagnachmittag von 15 bis 18 Uhr. Und ich habe immer so für dieses Format zusätzlich, ich sag mal, so kleine Aktionen. Jetzt habe ich auch für den August sowas geplant, dass wir uns zweimal die Woche zum gemeinsamen Schreiben treffen. Oder Anfang des Jahres hatte ich das auch, dass wir, ich glaube, damals einmal die Woche getroffen, ja. Das gehört auch dazu, genau. Und das ist aber auch für alle anderen offen. Also selbst die im 1:1 sind, kommen dann auch schon mal gerne dazu, ne, um da auch die andere AutorInnen kennenzulernen, so ein bisschen den Community-Spirit zu erleben, ja.
Entstehen daraus auch nachhaltig, langfristig Gruppen, die sich danach noch weiter treffen?
Ja, durchaus. Also es hängt immer von der Gruppe ab, ne, und wie so die Gruppendynamik ist und wie sich die Teilnehmenden, ne, also ich sag mal so verstehen oder vielleicht auch wie viel Gemeinsamkeiten sie haben. Aber es gibt eine Masterclass-Gruppe, die war vorletztes Jahr, habe ich die begleitet, also 2023. Und die sind jetzt immer noch in der WhatsApp-Gruppe verbunden, die sind immer noch im Austausch. Wenn eine von den, sind glaube ich nur Autorinnen, wenn eine von den Frauen eine Frage hat zum Titel oder zum Verlag, ne, dann holt sie sich da Feedback oder Tipps und Tricks. Und Bei den anderen Gruppen habe ich es auch erlebt, dass das schon so eine sehr wohlwollende Beziehung ist, die schon über die Masterclass auch hinausgeht. Aber ich glaube, die bleiben nicht immer so eng in Kontakt. Ne? Das ist schon bei dieser einen Gruppe, muss ich sagen, besonders. Ja, also da weiß ich, die haben zum Beispiel auch so Buchmarketing-Aktionen zusammen geplant. Dann hatten die zwei Frauen ihre Bücher veröffentlicht und dann haben sie so ein Buchevent zusammen gemacht.
Hey.
Das war schon so cool, ja.
Macht ihr dann auch tatsächlich so Text-Feedback-Runden, wo was vorgelesen wird und die anderen sagen, wie sie das?
Das machen wir auch, genau. Das ist also in der Masterclass so organisiert, dass wenn dann ne, so diese Konzeptarbeit, Verlagsexposé abgeschlossen ist, dass dann auch mehr das Textfeedback dazukommt in sogenannten Textfeedback-Sessions, nenne ich die immer. Mhm. Und dann läuft das so, wie du es gerade beschrieben hast. Dann bringen sie einen Textteil mit. Und dann gucken wir, welche Feedback-Methode oder beziehungsweise die AutorInnen dürfen sich dann aussuchen, welche Feedback-Methode sie nutzen möchten für ihr Textfeedback. Und dann gucken wir, ob wir das in der großen Runde machen oder ob wir das in Breakout-Sessions machen. Und dann geben sie sich gegenseitig Feedback auf die Texte. Und am Anfang leite ich das immer so ein bisschen an, dass wir uns überlegen, ne, was sind so die Feedback-Regeln für unsere Gruppe? Wie wollt ihr Feedback bekommen? Und genau, dann probieren sie dann eben auch die verschiedenen Methoden aus. Und was es auch gibt in der Masterclass, ist, dass die AutorInnen mir einmal im Monat einen Textteil schicken können und ich gebe ihnen Feedback darauf, schriftliches Feedback. Also sie schicken mir die Word-Datei und dann gibt es einen sogenannten Feedback-Wunschzettel, wo sie eintragen können, erstens, ist der Text fertig? Ist er schon überarbeitet? Ist es ein Rohentwurf? Und zu was genau möchten Sie Feedback bekommen? Soll es eher um die Struktur gehen? Soll es eher um den Stil gehen? Soll ich den Text spiegeln? Gibt es noch bestimmte Fragen? Und so kann ich dann passgenau auf Basis dieses Feedback-Wunschzettels eben Feedback geben. Und diese Idee ist übrigens von einer wunderbaren Kollegin gekommen, bei der ich ein Seminar gemacht habe zum Feedback geben von der Eva Lerche, und sie hatte da auch den Feedback-Wunschzettel vorgestellt und der hat sich wirklich bewährt, weil ich da genau gucken kann, wo stehen die AutorInnen mit ihren Kapiteln, ne, wo arbeiten sie gerade dran, wo haben sie noch Fragen und so dann eben mein Feedback geben kann.
Ja, etwas, was ich Menschen auch immer sage, wenn du dir von Leuten Feedback holst, sag ihnen, wozu du Feedback haben willst.
Richtig.
Das ist erstens eine Arbeitserleichterung, würde ich sagen, für die feedbackgebende Person. Und zweitens ist es ja auch für dich einfacher, ne? Weil du musst dann auch nicht alles nehmen, was kommt. Also,
richtig, ja.
Ansonsten, ich meine, da geht's auch oft so, wenn du eine Hausarbeit oder eine Abschlussarbeit oder irgendwas Freunden oder Bekannten gibst, ne? Die schmeißen sich dann auf den ersten Tippfehler.
Genau, das sage ich auch.
Du bist ja jetzt Profi, aber.
Ja, ja. Das sage ich auch immer, wenn ihr euch Feedback holt, sagt, was ihr von der feedbackgebenden Person wissen möchtet. Weil genau, die Kommafehler und Rechtschreibfehler erwähne ich dann auch immer. Es kann sein, dass die überhaupt nicht relevant sind in der Phase, wo ihr gerade seid.
Ja. In der Folge, die wir wahrscheinlich planmäßig jetzt vor dieser veröffentlichen, die aber noch nicht veröffentlicht ist, weil wir tatsächlich gerade in einer Vorproduktionszeit ist, was uns ein bisschen freut im Schreibkasten und nicht immer so hinterher zeigen, haben wir über einen Schreibratgeber gesprochen gerade, und zwar von Benedict Wells. Kennst du den Geschichten in uns?
Nee, das
kann
ich nicht.
Es ist ein absolut lesenswertes Buch. Richtig, richtig, richtig super. Hat mich sehr überrascht, ein Schreibratgeber von Diogenes. und also super, weil er ganz viel referiert und so. Und der schreibt, in seinem Schreibprozess ist es total wichtig, dass er sich Feedback einholt. Und der schwört total echt auf richtig hartes Feedback tatsächlich. Und wir haben vorher gesprochen mal, wir sprechen ab und an mal über Schreibratgeber. Wir haben auch schon mal gesprochen über den Schreibratgeber, wie man einen verdammt guten Roman schreibt. Und der Philip Fry rät dazu, sich so richtig roasten zu lassen. Ich glaube, das könnte ich nicht. Ich neige dann dazu, wenn es zu hart wird, so zuzumachen. Was die Leute, wenn die jetzt zu dir, nicht zu dir kommen, sondern bei dir in der Gruppe sind und du fragst sie, was wollt ihr denn für Feedback haben, finde ich eine total spannende Frage. da geht's ja gar nicht in erster Linie darum, mit dieser offenen Frage, was zu welchem Teil, sondern auch, was kann das für ein Feedback sein? Was sagen die?
Also ganz oft sagen sie, es soll ehrlich sein. Und das geht so ein bisschen in die Richtung, was du beschrieben hast.
Ja, genau.
Und viele sagen dann auch, ja, sag mir ruhig ehrlich, wenn auch was schlecht ist, ich kann das aushalten. Und ne, also ich will das lieber so wissen und ehrlich wissen, damit ich da weitermachen kann. Ja, und dann kommt natürlich auch oft wertschätzend und konkret, ne, dass man auch wirklich an Textstellen sagt, was jetzt genau, also dass ich begründen kann, warum ich den Eindruck habe. Und das sind aber so die gängigsten, würde ich sagen, ja.
Mhm. Hast du denn schon mal in so einer Gruppensituation erlebt, dass du gespürt hast, dass die Person das nicht annehmen kann und sich gerade von der Gruppe entfernt?
Also interessanterweise habe ich das so noch nicht erlebt, aber eher in der anderen Richtung, dass ich manchmal das Gefühl habe, wenn die sich gegenseitig Feedback geben, also ich achte immer darauf, dass das schon konstruktiv und wertschätzend ist und alles, aber manchmal ist das ja so ein bisschen an so einer Grenze und das ist ja dann auch subjektiv, wie man das wahrnimmt. Und manchmal habe ich das Gefühl, oh, das ist aber jetzt schon ziemlich hart und ziemlich so buff raus. Und das Interessante ist, dass die anderen, also die AutorInnen, das oft gut annehmen können. Dass ich so denke, oh Gott, also hätte ich da jetzt eingreifen müssen, aber die können dann das also erstaunlich gut annehmen. Aber vielleicht bin ich da auch nur so sensibel. Oder als willst du die Gruppe irgendwie beschützen, ich weiß es nicht. Und das finde, also das ist mir schon mehr als einmal passiert. Und das finde ich immer wieder interessant, ja.
Spannend. Spiegelst du sowas zurück? Also, dass du sagst, wow, ich finde das auch irgendwie beeindruckend, dass du das so annehmen kannst, das Feedback?
Das habe ich noch nicht gemacht. Ich glaube, weil es auch so an der Grenze war. Also, wenn das jetzt irgendwie schon so ein Ausreißer wäre, ich glaube, dann würde ich es schon thematisieren. Ja.
Ja, Feedback ist ja eine sehr... Ich finde es einen schwierigen, aber das hat auch was mit mir zu tun und meinem Schreiben. Ne? Ich mag überarbeiten gar nicht. Und ich merke beim Schreiben manchmal, bei kurzen Texten ist das inzwischen nicht mehr so. Und da bin ich tatsächlich auch viel besser geworden im Überarbeiten. Tatsächlich durch Tools. Ich arbeite total gerne selber mit mit Duden Mentor. Und lese mir das nochmal laut vor. Und bis ich laut vorlesen konnte, war übrigens echt voll der Schritt. Ich habe eine ganze Zeit lang dann Leute gezwungen, mir zuzuhören, damit ich das nicht in den leeren Raum vorlesen muss. Das ist irgendwie meine Mutter angerufen oder so. Das brauche ich nicht mehr. Ich kann das jetzt einfach laut vorlesen. Das hilft mir sehr, besonders um zu merken, irgendwie, wo fehlt ein Wort in diesem komischen Satz. Aber bei langen Texten gibt es, ich habe das manchmal schon erzählt und manchmal dachte ich schon, ich kann das gar nicht mehr erzählen, weil es dieses Projekt schon so lange gibt. Aber es gibt so ein autobiografisches Schreibprojekt bei mir und da merke ich, wenn ich schreibe, dass ich Angst habe davor, tatsächlich eine Rohversion zu schreiben, weil ich Sorge habe, das im Überarbeiten nicht zu entdecken, dass es schlecht ist. Das ist ein total witziger Gedankengang, aber ich kenne den inzwischen sehr gut. Und da hat mir tatsächlich dieses Buch von Benedikt Wells geholfen, der sagt, es braucht einfach Lückenfüller. Er sagt, Lückenfüller sind einfach Textstellen, bei denen du merkst, dass die schlecht sind, aber du brauchst sie, um zur nächsten Textstelle zu kommen.
Ja, es braucht so den Mut, den Mut zum schlechten Text. Ich merke das auch immer wieder, wenn ich meine Rohfassung schreibe und ich sage das auch immer zu meinen KundInnen. Und nicht umsonst hat sich ja auch wirklich so eingebrannt, dieser Begriff so in der Schreibszene steht die First Draft.
Ja, absolut. Das,
also selbst bei SchriftstellerInnen, AutorInnen, die wirklich, ich sag mal, beruflich schreiben, selbst die kennen das, dass die erste Version einfach schlecht ist. Und das darf auch so sein.
Und trotzdem gibt es immer noch viele Menschen, die glauben, dass das sofort sitzen muss und dass es bei den Menschen sofort so sitzt. Da ist übrigens wirklich spannend, weil der Benedict Wells teilt tatsächlich unveröffentlichte Textstellen, die er später noch überarbeitet hat und zeigt, was er warum wie überarbeitet hat später.
Ja, also, das ist interessant.
Das ist wirklich, der hat so einen Werkstattteil hinten drin. Also er orientiert sich sehr an dem von Stephen King, weißt du, Leben, Schreiben und Leben. Und hat aber nachher richtig so Werkstattteile, wo er auch tatsächlich im Text durchstreicht und das so zeigt. Finde ich. Und begleitest du Menschen, du hast gesagt, du begleitest sie auch beim Exposé-Schreiben. Begleitest du sie dann bis zum Verlag hin?
Ja, genau. Das ist, also wenn sich jemand wünscht, beim Verlag zu veröffentlichen, ist das immer eigentlich so das schönste Erlebnis für mich, ne? Dass wir dann das Manuskript schreiben und dass sie auch zwischendurch dann schon die Verlagszusage bekommen und dann gibt's immer so ein paar Abstimmungen noch und vielleicht auch manchmal ein paar Reibereien, aber ne, man ist dann im Kontakt mit dem Verlag und dann schreiben sie das Buch, also das Manuskript fertig und dann kann ich sie sozusagen mit dem fertigen Manuskript an den Verlag übergeben und mit dem Verlag wird dann das Layout erstellt, Buchcover und so weiter, Marketingmaßnahmen besprochen, ja.
Hast du dann da schon fast wie so eine Agentinnenrolle? Also.
Ja, lustig, dass du das fragst, weil neulich habe ich auch überlegt, so wie ich mich jetzt gerade manchmal fühle, so kommt man, glaube ich, in diesen Agentenberuf rein. Weil, ne, ich habe schon so einzelne Verlagskontakte und dann gucke ich immer, wer von meinen KundInnen könnte dazu passen und was braucht wiederum der Verlag, worauf achtet der und wie können wir das dann ins Verlagsexposé reinbringen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich, und das machen ja die LiteraturagentInnen, wirklich die Verlagskontakte alle intensiv pflegen kann und dann auch auf die Buchmessen fahre und dann mit den Verlagen spreche und auch eine Liste habe. Ich weiß nicht, wie viele Verlagskontakte die haben, aber die haben ja sehr viele und ich habe wirklich so punktuell eher so zu bestimmten Themenbereichen auch und ne, wenn dann sich was ergibt und es passt, dann ist das wunderbar und ne, wenn nicht, dann unterstütze ich meine KundInnen auch immer, sich bei Verlagen zu bewerben, wo ich jetzt keinen direkten Kontakt herstellen kann. Und auch damit sind sie erfolgreich.
Also manchmal stellst du den Kontakt her, aber manchmal sagst du auch, stell doch mal selbst den Kontakt her.
Genau, weil ich halt da niemanden kenne oder ja, ne, weil ich jetzt keinen direkten Kontakt zum Verlag habe. Und auch nicht könnte. Also ich glaube, es gibt irgendwie über 3000 Verlage in Deutschland und es gibt auch wirklich viele so im non-fiktionalen Bereich für Sachbuch und Ratgeber und klar, also eher werden die Verlage weniger, gleichzeitig kommen aber auch immer mal wieder neue dazu und ne, da ich wirklich so meinen Fokus auf die AutorInnenbetreuung habe, kann ich so diese AgentInnenarbeit nicht übernehmen und dafür gibt es ja auch andere, ne, die das besser machen, ja.
Ja, naja, aber dafür hast du ja einen sehr langen Kontakt zum Text und zum Menschen. Und wenn du dann wahrscheinlich mit deinen Kontakten an den Verlag rantrittst, dann wissen die auch, dass du das nochmal ganz anders begleitet hast, das ganze Thema, und diese Person auch wirklich kennst. Und dann wahrscheinlich nach der Zeit auch sagen kannst, ja, die wird auch jetzt nicht mehr locker lassen in dem Prozess. Die wird jetzt nicht auf einmal die Überarbeitung nicht machen oder so.
Richtig, ja. Und das sagen mir auch immer wieder meine KundInnen dann eher, die Kontakte zu den Verlagen haben, dass das für die Verlage auch total positiv ist, wenn sie wissen, die Autoren haben einen Buchcoach und jemanden, der sie begleitet im Schreibprozess, ne, wie du sagst, ne, um eben auch die Textqualität zu sichern und das dranbleiben. Ja.
Ja. Also, es ist vor allem diese Masterclass. Dann lass uns doch noch mal zu diesem Thema Beratung und Coaching gehen. Also, vielleicht erzählst du mal ein paar Themen, die du machst. Und was ist der Unterschied für dich zwischen Beratung und Coaching?
Ja, also in meinem Kopf ist das so aufgeteilt in diese erste Phase, wo wir das Buchkonzept erstellen. Und mit dem, was die Autorin mitbringt, also das kann sehr unterschiedlich sein. Manche haben schon eine sehr genaue Idee, ein sehr genaues Thema und manche haben eher noch eine diffuse Idee. Und egal wo sie stehen, wir starten dann von diesen ersten Ideen an und überlegen uns, was soll das Thema sein, was ist der rote Faden, wie können wir das Thema eingrenzen, wer ist auch die Zielgruppe, welche Titel gibt's schon, also dann macht die Autorin eine Konkurrenzanalyse und dann überlegen sie, was mache ich jetzt anders als die Bücher, die es schon auf dem Markt gibt. Und das alles fasse ich zusammen unter dem Begriff Buchkonzept. Also wo ich mir erstmal so einen Fahrplan überlege. Was habe ich überhaupt vor mit dem Buch? Worum geht's mir? Was ist auch der Mehrwert und der Nutzen für die LeserInnen?
Und das heißt, zum Teil Thema Buchkonzept gehört für dich auch schon an dem Punkt tatsächlich die Konkurrenzanalyse.
Richtig, genau.
Gleich auf mit erster Idee und...
Genau, also ich starte immer, ich sag mal eher so mit so einer Art, mit so einem kreativen Zugang, um erstmal bei mir zu gucken, worauf habe ich überhaupt Lust, welche Erfahrung bringe ich mit. Und das darf erstmal raus. Und dann clustern wir und machen Mindmaps und sammeln erstmal, also da ne, biete ich oder leite ich durch verschiedene Übungen. Und dann kommt so ein paar Schritte später schon auch die Konkurrenzanalyse, weil wenn ich jetzt eine Buchidee habe, ne, die ich total toll finde und das hatte ich tatsächlich schon und also mit einer Kundin und überlege mir dann, ja, so und so soll das Buch sein und dann merke ich, fast wirklich genau dasselbe Buch gibt es schon, dann muss ich mir überlegen und meistens gibt es eben auch diese Optionen, was kann ich denn ein bisschen anders machen? Also wo kann ich so ein bisschen eine andere Richtung gehen, eine andere Zielgruppe, einen anderen inhaltlichen Schwerpunkt setzen, um mein Buch da nochmal abzuheben. Ne? Und im besten Fall auch attraktiver für die LeserInnen, für die Zielgruppe zu machen. Ja. Weil das Ziel ist schon, und deswegen mache ich das so sehr genau und auch mit der Orientierung am Markt, das Ziel vieler meiner Kundinnen ist halt, wirklich sich zu positionieren mit dem Buch, also einen Verlag zu finden oder im Self-Publishing dann auch das Buch gut zu vermarkten. Und für die Buchvermarktung muss ich ja sagen können, das und das mache ich anders oder besser als jetzt andere Bücher.
Ja. Und das ist Coaching?
Das ist Beratung.
Nee, das ist genau. Beratung, weil es am Projekt ist, ne?
Ja, und auch, weil ich da sehr eng durchleite und ich sag auch mal meine, wie soll ich sagen, also ich leite ja durch und sag, guck mal, zuerst machen wir jetzt diesen kreativen Zugang, dann müssen wir uns die Zielgruppe angucken, dann schauen wir uns die Marktsituation an und ich sag auch, so und so kannst du die Konkurrenzanalyse machen, ich gebe dann auch Feedback und wenn ich das jetzt im Coaching machen würde, also jetzt mal ganz, ganz klassisch, dann würde ich ja nur Fragen stellen und die Person müsste selber darauf kommen, in welcher Reihenfolge sie das nun macht, ne? Und müsste da sehr viel selbst erforschen und ausprobieren. Und da brauchen die, nur dass sie kommen ja auch zu mir, um diese Beratung zu erhalten, womit fange ich an? Weil ganz oft schleppen die Buchidee ja auch schon jahrelang mit sich, ne? Und haben schon probiert, damit anzufangen und sind da aber auf keinen grünen Zweig gekommen. Deswegen, genau, ist das schon so eine, ich sag mal, Beratung, das mischt sich so ein bisschen. Auch teils Training, weil ich ja auch diese Workshops dann anleite, wo wir die Übungen durchlaufen, ne? Und dann auch so anleite. Aber das ist schon, ich sag mal, so sehr geführt von mir, ne? Mit auch Empfehlungen. Und so geht's dann auch weiter, wenn das Verlagsexposé erstellt wird und die Verlagssuche ansteht, weil das Verlagsexposé, ich sag mal, so ein super speziell, eine super spezielle Textsorte ist, mit ganz bestimmten Codes und wie was zu klingen hat und wo das jetzt ein bestimmter Aspekt untergebracht werden muss. Und genau dieses ganze Ausprobieren und Experimentieren und Fehler machen wollen sich meine Kunden ja sparen. Deswegen bin ich auch da sehr beratend in dieser Phase. Aber wenn es dann in den Schreibprozess geht, ne, also wenn wir dann an dem Punkt sind, okay, jetzt hast du ein Buchkonzept, du weißt, was du vorhast, ne, das Exposé ist rausgeschickt, vielleicht warten sie noch auf die Rückmeldung von den Verlagen. Und wenn wir dann starten mit dem Kapitel schreiben, da geht's dann Richtung Coaching, weil da weiß ich ja dann auch nicht mehr, was am besten für meine Kundschaft ist. Ne? Ich weiß ja nicht, sind sie jetzt ist jetzt besser für Sie, wenn Sie sich eine Struktur vorher erstellen oder müssen Sie erstmal schreiben und währenddessen die Struktur erstellen? Weiß ich nicht. Ne? Müssen Sie ausprobieren und dann gibt's schon so kleine Inputs auch von mir, den Schreibtypentest und sowas. Ne? Und wir probieren auch Schreibtechniken aus entsprechend. Aber das ist schon so die eigene Schreibroutine finden. Das ist schon viel. Ich gebe Inspiration rein oder frag auch, was hat in der Vergangenheit gut funktioniert. Und da geht's dann auch, also eher Richtung Coaching. Auch wenn zwischendurch immer mal wieder beratende Elemente dabei sind.
Das heißt, diese Gruppenphasen in der Masterclass, da ist dann auch inhaltliches Training tatsächlich viel bei in den Punkten.
Ja. Genau. Und das hängt dann auch wieder ab, in welcher Phase wir sind. Wenn wir jetzt über das Buchkonzept sprechen, dann sind die Sessions eher wie ein Workshop gestaltet, dass ich wie so Übungen mit reinbringe, anhand deren sie dann ihr Buchkonzept erstellen. Und wenn wir dann im Schreibprozess sind, dann bringe ich zum Beispiel auch Input mit zu Storytelling oder zu der Frage, was sind verständliche Texte. Ne, ich nehme da gerne das Hamburger Verständlichkeitsmodell, auch wenn es schon ein bisschen älter ist. Was gibt's noch? Ne, jetzt hatten wir diese Woche KI im Schreibprozess. Ich gucke auch dann, also ich habe so einen bestimmten Satz an Themen, die ich transportieren will und wo ich auch weiß, die sind wichtig und die bringe ich dann mit. Und dann frage ich aber auch in der späteren Phase die Gruppe immer, was braucht ihr noch? Und dann kommen Themen wie, ja, wie findet man denn guten Titel? Wie kann ich denn Überschriften gut gestalten? Ne? Und das integriere ich dann auch in die Sessions.
Das finde ich auch übrigens total spannend, wenn du sagst, so, ihr hattet auch diesen Input, das hast du jetzt schon zweimal gesagt, zu KI im Schreibprozess. Stellst du da spezielle Tools vor oder bleibst du allgemein und sagst, dass so könnte man es nutzen und ihr sucht euch Tools?
Also, da ich ja jetzt selber nicht so der Ultra-KI-Nerd bin, kann ich nur eine bestimmte Range von Tools vorstellen.
Ja, ich glaube, das können wir alle nur, weil wie viele tausend Tools willst du?
Ja, und ne, gestern hatte ich das so aufgebaut, dass ich mir erst nochmal angeguckt habe, wie sieht denn so ein Schreibprozess überhaupt aus? Welche Stationen gibt's da? Ne? Welche Phasen gibt's da? Und dann haben wir zusammen gebrainstormt, welche Aufgaben gibt's in diesen Phasen? Genau, das haben wir erstmal uns überlegt und welche Aufgaben eignen sich oder könnten sich eignen, um sich von der KI unterstützen zu lassen? Und so sind wir da reingegangen. Und dann erst habe ich so ein paar Tools vorgestellt, die ich nutze. Und auch, ich habe ja, ich glaube, waren wir sogar zusammen bei einer Fortbildung von der GEFSUS? Ich weiß es gar nicht mehr.
Nee, also ich habe ein,
zwei Seminare auch belegt, Fortbildung. Einerseits so KI im Lektorat, aber dann auch KI in der Schreibdidaktik, Schreiben lehren. Und da habe ich dann auch so ein paar Dinge mit reingebracht, die ich dort gelernt habe, ne, oder die wir da besprochen haben. Und dann ging es eigentlich darum, dass die Teilnehmenden sich gestern dann eine Aufgabe gesucht haben, die jetzt gerade ansteht. Zum Beispiel einen Text überarbeiten oder bestimmte Quellen raussuchen für einen Textteil. Und dann die Tools ausprobiert haben und mal geguckt haben, wie hat das funktioniert? Ne? Wie können sie das gestalten? Und mein Ziel war eigentlich, sie zu inspirieren oder einfach sie zu ermutigen, ein bisschen auszuprobieren. Weil das ist auch meine Erfahrung. Man muss einfach sich ein bisschen tummeln und ausprobieren, um zu schauen, taugt mir das was? Bin ich mit den Ergebnissen zufrieden? Habe ich da überhaupt Lust drauf? Und will ich das etablieren und weiterführen?
So baue ich das auch auf, wenn ich das mache. Ich habe es schon mit Studierenden gemacht und dann fand ich das ja ultra spannend, dass so nach dem zweiten Tag eine Rückmeldung war, eigentlich ist mir das für komplexe Themen viel zu anspruchsvoll, da ist das, der Umgang mit der KI dauert mir dann viel zu lange, dann mache ich das lieber selber.
Ja, und so geht's mir auch ganz oft. Ich glaube, deswegen bin ich da jetzt auch nicht so die Expertin, ja.
Ja, spannend. Okay, und der Coaching-Teil, mit was für Fragen kommen Sie? Nein, lass uns bei der offenen Frage bleiben. Ich wollte schon wieder Fragen vorschlagen. Ja, mit was für Fragen kommen Sie von sich aus?
Also die größte Herausforderung ist, sich Zeit zu nehmen dafür. Wie schaffe ich das, dran zu bleiben? Wie
Ja.
kann ich, ja, wie kann ich das schaffen, das Buch fertig zu schreiben? Das ist eigentlich, darum dreht sich alles.
Ja.
Und ne, dadurch, dass eben die Kundinnen fast alles selbstständig sind, einen vollen Alltag haben, Familie haben, klar, muss man sich die Zeit irgendwie abzwacken. Und da habe ich auch schon so im Laufe der Zeit, im Laufe der Masterclasses, auch viele Inspirationen einfach mitgebracht, wo sie dann einfach schauen können, das ausprobieren können und gucken können, ja, wie kann ich mir da eine gute Schreibroutine aufbauen? Und brauche ich dieses jeden Tag schreiben oder kann ich auch locker ein paar Mal die Woche schreiben und das immer sozusagen von Woche zu Woche anders einteilen? Und sich das zu erarbeiten, das ist ja echt nicht schwierig, leicht meine ich, es ist schwierig, ne? Kenne ich
Sehr
aus
schön.
eigener Erfahrung. Das, genau, das ist schon dann die Herausforderung. Aber das Geniale ist, wenn die das einmal geschafft haben, dann ist es wirklich, es ist der Weg, um das Buch fertig zu schreiben. Das ist ganz oft so. Also gerade die, die täglich schreiben, die das zum Beispiel vom Tagesgeschäft machen, die kommen ans Ziel.
Was sind Strategien, die du vorstellst? Also du hast gerade gesagt, dieses täglich Schreiben vor dem Tagesgeschäft. Gibt es da eine bestimmte Zeit, die du vorschlägst, oder?
Nee, ich schlage auch eigentlich keine Zeit vor. Ich sage nur immer, dass, also ich spreche dann immer aus der Erfahrung, dass viele Menschen, die ich begleitet habe beim Buch, dass die sehr gut damit gefahren sind, das morgens zu machen. Ne, und also ich habe Kundinnen, die wirklich von 5 bis 7 Uhr am Buch gearbeitet haben. Ich habe aber auch eine Kundin, die hat nach dem Frühstück, also ich glaube ein bisschen später, am Buch gearbeitet. Ne? Und genau, also diese Erfahrungen teile ich, ne, damit die sich einfach so ein Bild machen können, wie könnte das funktionieren und kann ich mich davon inspirieren lassen und das mal ausprobieren. Und was eigentlich so mein, das knüpft da eng dran an, was eigentlich so meine Herangehensweise ist, ist das Schreiben zur Routine zu machen. Also mir wirklich, und das vielleicht auch an eine andere Routine zu knüpfen, wie zum Beispiel das Frühstück. Aber das muss nicht morgens sein. Vielleicht gibt's jemanden, der das vor dem Schlafengehen macht, ne, weil das ein schöner Tagesabschluss ist. Aber was ich wirklich so allgemein beobachte, ist die, die das schaffen, das wirklich als Routine zu etablieren in dem Sinne, dass sie nicht immer jeden Tag darüber nachdenken müssen, wann schreibe ich jetzt, sondern das hat einen festen Platz im Tag, vielleicht auch in der Woche. Ne? Vielleicht gibt es auch jemanden, der sich den ganzen Samstag frei nimmt. Ne? Also da ist alles möglich. Aber die, die da nicht mehr so drüber nachdenken müssen, für die ist das echt eine Erleichterung und da merke ich immer, die kommen wirklich schnell voran. Und ich kenne das auch von mir selbst. Diese kleinen Zeiteinheiten, man denkt ja manchmal nur, mein Gott, jetzt eine halbe Stunde jeden Tag, was soll man da schon groß schaffen? Aber in diesen kleinen Zeiteinheiten, du kannst insgesamt so viel schaffen, wenn du es, ne, regelmäßig machst. Ist erstaunlich. Und das ist zum Beispiel sowas, aber was ich auch dann mit reingebracht habe, das funktioniert für manche gut, für manche weniger, ist zum Beispiel so dieses Challenge-Prinzip, dass ich sage, so jetzt im Juni ist die Challenge, und das dürfen die dann auch selber festlegen, ob jeden Tag zu schreiben, wie viel sie schreiben wollen, also entweder wie viel Wörter oder Zeichen oder eben wie lange. Und sie können auch entscheiden, wollen sie jetzt mitmachen oder nicht, also nehmen sie die Challenge an oder nicht. Und da merke ich auch, das hilft denen immer so reinzukommen. Das mache ich gerade so am Anfang des Schreibprozesses. Um wirklich einmal so den Schweinehund zu überwinden und ne, mal dran zu bleiben. Und wenn das einmal etabliert ist, dann geht das ja auch meistens. Ne? Oder mal, selbst wenn man dann rausfällt, findet man schneller wieder rein.
Du
Das
hast
sind
ja
so ein paar
letztes Jahr hattest
Sachen.
du, glaube ich, auch einen LinkedIn-Post geteilt, ne, wo du gesagt hast, dass du auch wieder so eine Schreibroutine dabei warst, die zu
Ja.
etablieren.
Ja, genau. Und
Morgens
das
um
hat so
neun.
gut geklappt. Ja, genau. Und witzigerweise, lustig, dass wir jetzt drüber sprechen. Anscheinend hat das irgendwie mit dem Sommer zu tun. Ich habe letzte Woche wieder angefangen, weil ich komme immer an so einen Punkt, wo ich so genervt von mir selbst bin, dass ich manche Sachen aufschiebe oder dass sie so lange dauern. Und dann kriege ich so einen Rappel und sage mir so, jetzt mache ich wieder ne, um 9, auch jetzt wieder, 9 bis 9:30 arbeite ich an diesen Projekten, die sich einfach so aufgestaut haben und die ich eigentlich gerne umsetzen will. Und auch hier merke ich wieder, es funktioniert einfach, ja.
Ja, gestern habe ich einen LinkedIn-Beitrag geschrieben und den heute geteilt über Contentplan. Und dass ich habe eigentlich sehr, sehr intuitiv und dann halt an dem Tag was geschrieben und so. Und es ging irgendwie immer, auch bei Instagram eine ganze Zeit lang täglich. Und ich habe aber gerade viel, 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 viel mehr beruflich um die Ohren und schaffe es einfach nicht mehr so wie vorher. Und merke auch, dass wenn ich viel direkt mit Menschen arbeite, habe ich nicht mehr so viel Kreativität am Ende des Tages. Und dann setze ich mich sonntags hin und mache einen groben Contentplan jetzt. Es ist jetzt erst die erste Woche und es hat die erste Woche super geklappt. Und gleichzeitig merke ich, was auch dazu gehört, ist für mich auf dann auch zu sagen, okay, es ist okay, wenn der nicht komplett eingehalten war. Zum Beispiel wollte ich eigentlich bei LinkedIn 3 Posts machen letzte Woche und habe aber 2 gemacht. Aber ich habe halt 2 gemacht und dann kann ich gucken, wie was passiert, dass es nicht zum dritten kam und halt trotzdem weitermachen, ne?
Richtig, ja. Also ich nutze tatsächlich auch Contentpläne und so, wie du es auch beschrieben hast, ich überlege mir das, aber ich bin dann auch nicht sauer, wenn ich nur 2/3 schaffe, ne? Oder dann mal was spontan ändere. Aber mir gibt das schon so wie so eine Sicherheit irgendwie. Selbst wenn mir nichts einfällt, habe ich zumindest so einen Anker, worüber ich jetzt schreiben könnte, ja.
Was sind denn die meisten Hindernisse, die deinen KundInnen so begegnen?
Also tatsächlich ist es auch hier wieder dieses Zeitproblem. Also dieses Gefühl, ich habe da keine Zeit für, ist doch schon so viel los, wie soll ich da jetzt noch ein Buchprojekt unterbringen? Das dauert auch so lange. Mhm. Und also das ist schon, also auch in diesen Vorgesprächen oft Thema, ne? Wie kann man sich jetzt die Zeit nehmen und das dann auch schaffen? Und was schon auch eine Rolle spielt, ist die Frage, bin ich denn Expertin genug, ein Buch zu schreiben? Also soll ich ein Buch schreiben? Habe ich was zu sagen? Ja. Und das ist echt spannend, was die AutorInnen da auch dann im Nachgang so berichten. Ich hatte jetzt ein Interview mit einer Kundin, die hat gesagt, dass sie, als sie das Buch angefangen hat zu schreiben, immer noch so in diesen Zweifeln war. Ja, soll ich wirklich ein Buch schreiben? Weiß ich denn genug? Habe ich überhaupt was zu sagen? Und dann hat sie aber beim Schreiben einerseits gemerkt, ich habe eine ganze Menge zu sagen und mir macht es auch Spaß, dass weiterzugeben und eben auch durch diese intensive Beschäftigung nochmal mit dem Thema im Buchprozess, man steigt ja auch noch tiefer ein und sie sagt, dadurch bin ich auch noch mehr zu Expertin geworden, ne? Und habe dann noch neue Kontakte geknüpft und noch andere Bücher gelesen und habe mein Wissen einfach noch erweitert. Aber ich würde sagen, diese beiden Punkte sind definitiv Hindernisse, auch der Gedanke, ja, es gibt ja schon so viele Bücher. Also selbst wenn ich Experte bin, aber es gibt schon so viele Bücher, muss es jetzt da noch ein Buch auch von mir, muss ich auch noch meinen Senf dazugeben. Das sind so, ich sag mal so Zweifel, die Menschen haben, ja.
Kommen die in bestimmten Prozessteilen wieder?
Ja, ich glaube, die ploppen immer mal wieder auf. Also das mit der Zeit, definitiv, das ist immer ein Thema. Aber ich muss da schon eigentlich differenzieren, weil es gibt schon manche, die so fokussiert dann sind und die wirklich so einmal einloggen und ja, ich habe mich dafür entschieden und jetzt ist das dran und ist meine Priorität. Ich habe mir das so ausgesucht und dann schaffen die Zeit dafür, auch wenn viel los ist. Ja. Und anderen gelingt das halt nicht so gut, ne? Die strugglen dann mehr mit den ganzen Bällen, die gerade in der Luft sind und mit denen sie jonglieren müssen. Aber dieses Zeitthema, würde ich sagen, ploppt immer wieder auf. Und ich glaube schon auch manchmal so dieses, sind meine Texte gut genug? Das gerade am Anfang, ne? Und dadurch, dass wir dann so stark in den Feedback-Prozess auch einsteigen und sie Feedback von mir bekommen, dadurch legt sich das dann irgendwann. Aber dieses, genau, die anderen, genau, das mit der, bin ich Expertin genug, Das würde ich sagen, legt sich dann auch irgendwann so mit dem Schreibprozess, wenn man merkt, so ich habe echt viel zu sagen, ich kann die Seiten füllen und ich recherchiere ja auch noch weiter. Und dieses, ne, dass es schon so viele Bücher gibt, das klärt sich dann so in der Konkurrenzanalyse. Und wenn wir dann überlegen, was ist das Alleinstellungsmerkmal? Das, ne, also die legen sich dann so irgendwann, aber das mit der Zeit ist Dauerbrenner. Ja.
Ja. Aber ihr könnt es dann gemeinsam lösen. Oder gibt's auch Leute, die zwischendurch sagen, nee, ich merke, ich habe keine Zeit zum Buchschreiben?
Also ich hatte auch schon KundInnen, die ausgestiegen sind, auch aus der Masterclass, aber das hatte andere Gründe. Mhm. Also jetzt muss ich überlegen, ich denke da jetzt vor allen Dingen an eine Kundin. Ne, die hatte privat so viel dann, dass sie gesagt hat, ich habe einfach keinen Raum im Kopf für dieses Buch. Da ist jetzt so viel anderes. Mhm. Und ich komme später nochmal dazu, gegebenenfalls. Ne? Also ich muss sagen, dadurch, dass wir uns jede Woche treffen mit der Masterclass und diese wöchentlichen Sessions haben, bleibt das, also schwappt das immer wieder hoch, das Thema. Also sie können das nicht so unter den Teppich kehren, wie man das machen könnte, wenn man jetzt keine Unterstützung hat. Und ich glaube, das ist dann auch der Grund, warum, also was so hilft, dann dran zu bleiben und wirklich das Projekt zu beenden, weil wir diese wöchentlichen Sessions haben, weil wir dann immer wieder einchecken und wo stehst du und uns austauschen und abholen. Und genau, also bisher hat noch keiner aufgehört, weil er die Zeit nicht hatte. Wenn, dann waren es eher andere Gründe tatsächlich, ja.
Mhm. Welcher Teil von deiner Arbeit bringt dir dann am meisten Spaß?
Also ich muss sagen, dass die erfüllendsten Momente immer die sind, wenn die Kundinnen berichten, dass sie vorher was wirklich nicht für möglich gehalten haben oder dass das so schwierig war oder dass sie nie gedacht hätten, dass sie einen Verlag finden oder dass sie dieses Buch fertig schreiben. Und wenn die das dann schaffen und stolz auf sich sind und ja auch noch sagen, dass sie halt auch viel gelernt haben und was mitnehmen von dieser, ich sage mal, Buchreise. Das ist eigentlich, und das muss gar nicht nur am Ende sein, das kann auch zwischendurch sein, ne? Wenn sie sagen, boah, ich habe jetzt mein erstes Kapitel fertig, das war schwierig am Anfang, aber jetzt, ne, bin ich so stolz und das fühlt sich so gut an. Das ist eigentlich das, wo ich immer irgendwie mein Herz ganz warm wird, wo ich immer sehr erfüllt bin, dass ich sozusagen sie so begleiten kann, dass sie auch so eine Selbstwirksamkeit entwickeln, ne? Und dann sagen, ja, jetzt weiß ich auch, wie das funktioniert. Und das ist auch das Schöne, wenn am Ende der Masterclass, also selbst wenn sie zum Beispiel ihr Manuskript noch nicht fertig geschrieben haben, die meisten oder eigentlich fast alle sagen, ich weiß jetzt, wie es geht. Ich habe es jetzt gelernt, wie es geht und ausprobiert und trainiert. Und jetzt kann ich den Rest eben selbst auch noch schreiben. Ne? Und ich habe einfach viel dazugelernt zum Buchschreiben, zu Veröffentlichungsprozess und so weiter.
Ja. Ja, das ist... Ich finde das ein sehr spannendes Arbeitsfeld, das du dir ausgesucht hast. Es ist ja auch ein sehr konkretes Feld. Also mit diesem ExpertInnenbuch. Ich stelle die Frage jetzt einfach, ich dachte gerade, darf ich die Frage stellen, aber egal, du kannst ja auch sagen, kannst ja auch irgendwie beantworten. hattest du als KI-Aufgaben Angst, dass das weitergeht oder nicht? Oder warst du da die ganze Zeit zuversichtlich?
Also interessanterweise, als KI aufkam, ne, als die Kundin mir zum ersten Mal diese Frage gestellt hat hier mit YouTube, da war ich noch völlig gelassen, weil ich so dachte, aber wie soll man denn mit so YouTube-Videos ein Buch schreiben? Du brauchst doch das Feedback, du brauchst doch den Austausch, du brauchst doch irgendwie die Leute, die dir so Händchen halten und sagen, ne, du schaffst das. Und ich hatte lange Zeit eigentlich keine Angst oder habe mir keine Sorgen gemacht. Und ich hatte aber vor ein paar Monaten, ich glaube, das war Anfang des Jahres, ich weiß gar nicht mehr, wodurch das so ausgelöst wurde, Vielleicht durch, also vielleicht einerseits dadurch, dass ich auch mehr Tools kennengelernt habe und gemerkt habe, wozu diese Tools fähig sind und mir dann ausgerechnet habe, okay, wir sind jetzt gerade noch am Anfang, was passiert, wenn es jetzt 10 Jahre weitergeht? Und ich glaube auch, weil dann ich auch von vielen ÜbersetzerInnen natürlich gehört habe, ja, die Aufträge brechen radikal weg, ne? Sie müssen sich was anderes überlegen. Also ich habe auch aus anderen Branchen mitbekommen, wo es schon soweit war, dass die das wirklich konkret gemerkt haben. Und dass halt auch immer wieder Leute mich gefragt haben, ja, Janina, machst du dir jetzt Sorgen? Und irgendwie hat sich da, glaube ich, so einiges zusammengefunden. Alles gut. Dass, oh mein Gott, muss ich mir jetzt ein anderes Feld suchen und so. Aber ich glaube, das ist ja, also manchmal muss ich so an diese Schallplatten denken. Ne? Es gab ja dann die Sticks und USB-Sticks und iPods und die Leute haben wieder angefangen, Schallplatten zu kaufen. Ich gehörte auch mal dazu. Und ich glaube so, je mehr diese ganze Automatisierung stattfindet, und die findet ja schon seit Jahren auch statt in den verschiedensten Situationen. Ich weiß nur, als ich zum Flughafen das erste Mal gefahren bin, und alles selber machen musste und dachte so, krass, jetzt, ich habe keinen Kontakt mehr zu irgendwem hier. Ich muss selber einchecken und den Koffer wiegen und etikettieren. Und, ne, oder also auch in anderen Bereichen. Und ich glaube, je mehr diese Automatisierung fortschreitet, je weniger wir Kontakt in den verschiedensten Bereichen haben, umso mehr wird, glaube ich, auch so eine Sehnsucht oder Wertschätzung dafür bleiben oder sich vergrößern, wenn dann doch jemand da ist, der mit mir in Interaktion geht und der mit mir über meine Texte redet und der mir Feedback gibt und der mir eine menschliche, emotionale Resonanz gibt und nicht nur den Stil prüft und mir sagt, warum ich jetzt dieses Wort an den Satzanfang stellen soll. Und der mir sagt, an welchen Stellen er berührt ist und warum ihn der Text berührt. Ja. Deswegen, ich gucke einfach, wie es weitergeht, ne, um auf deine Frage zurückzukommen. Und ich habe immer mal so kleine Plops, wo ich denke so, oh mein Gott, wie wird das in Zukunft sein? Aber ja.
Ich kann dir sagen, wann mein letzter Schreckmoment war zu KI. Also wo ich kurz gezweifelt habe an allem, was ich tue. da kam nach dem FreiberuflerInnen-Treffen tatsächlich.
Ach, okay.
Da gab es eine komische Stimmung zu diesem Thema, wie geht es weiter und so. Auch es ist ja eigentlich immer wieder euphorisch gewesen und immer wieder waren wir beim, also auch in einem Jahr davor oder war halt oft, ne, wenn ich mich mit Leuten aus der Schreibberatungs- und Schreibcoaching-Welt unterhalte, ist es ja oft so, ey, eigentlich braucht es Schreibdidaktik fast dringender als je zuvor, weil wir brauchen diese Idee des, wie gehen wir durch einen Prozess, weil wir nach wie vor durch einen Prozess gehen. Also so ist es und so beschreibst du das auch. Menschen gehen immer noch durch einen Prozess. Und auch wenn du ein Tool benutzt, ich versuche das manchmal mit so Industrialisierungsprozessen zu vergleichen oder mit, du strickst mit der Hand oder benutzt eine Strickmaschine oder so, aber trotzdem fragst du dich an irgendeinem Prozess, gibt es nicht schon genug Mützen auf der Welt?
Ja. Richtig.
So. Und so ist es ja auch mit Texten, dass du, gibt es nicht schon genug Texte auf der Welt?
Ja, und ich finde auch beim Schreiben, also ich weiß nicht, wie es beim Stricken ist oder bei anderen handwerklichen Dingen. Ich glaube schon, dass es ähnlich ist, aber ich finde, Schreiben ist so ein super sensibler Bereich, weil wir so konditioniert sind durch die Schule und durch diese Fehlerkultur. Und ich finde das so krass manchmal, wenn ich auch, und ich meine, also, ich schließe mich damit ein. Ich kenne das auch von mir selber. Aber wenn ich dann auch meine KundInnen beobachte, wie zweiflerisch sie sind.
Ja.
Und wie unsicher sie sind, das einfach mal runterzuschreiben und sich so auszuprobieren.
Ja.
Ne? Und da merke ich immer, boah, da ist echt eine ganze Menge passiert in der Schulzeit oder auch darüber hinaus. Also ich kenne auch Leute, die über wirklich schlimme Erfahrungen auch im Beruf sprechen mit Feedback, das der Chef gegeben hat oder so.
Genau.
Aber es ist so, oh, es ist manchmal wie so eine super zarte, so super zartes Pflänzchen, was immer ja so geschützt werden muss, gerade so am Anfang.
Ja, es hat sehr, sehr, sehr viel mit sich zeigen zu tun und sehr verletzbar sein. Deswegen finde ich auch diese Feedback-Prozesse, worüber wir ja gesprochen haben, hochspannend, was, ne, aus welchem Feedback können Menschen eigentlich was mitnehmen. Und ich finde aber auch dieses ganze Schreiben und KI-Prozesse sehr spannend, weil ich habe tatsächlich hier im Podcast schon häufiger gesagt, ich habe so eine Idee, ich weiß nicht, ob die stimmt, dass da was Neues kommen könnte, so eine neue Schreibangst mit, darf ich eigentlich noch schreiben ohne KI oder beziehungsweise darf ich schreiben mit KI? Also beides, ne? Ist Schreiben mit KI schummeln? Und wenn ich ohne KI schreibe, bin ich dann von gestern oder, also das ist noch nicht so richtig entwickelt in meinem Kopf, ne? Aber es gibt da so eine Idee von ganz neuen Schreibblockaden.
Ja, das kann ich bestätigen auch durch das Gespräch, was ich gestern mit den Teilnehmenden hatte. Also wo es dann darum ging, darf ich das überhaupt mit KI? Ab wann muss ich das kennzeichnen? Ab wann ist das dann wie so Ghostwriting? Ja,
Also ganz neue Fragen. Und wie gesagt auch, was ist, wenn ich das ganz, also ja, was ist fast, wenn ich das ganz ohne mache? Oder an welchen Prozessen will ich das eigentlich? Und eigentlich, um zu entscheiden, zu welchen Prozessen ich das will, muss ich auch wissen, was für Prozesse ich durchlaufe.
Richtig, ja.
Also dann geht's darum, auch zu verstehen, wie, ne, dieses, es gibt irgendwie eine Ideenentwicklungsphase und es gibt eine Schreibphase und es gibt eine Recherchephase und es gibt eine Überarbeitungsphase oder die vermischen sich miteinander und welche Prozesse davon liegen dir und welche Prozesse kannst du gut abgeben, weil sie dir vielleicht auch gar nicht so liegen und keinen Spaß machen dabei.
Ja. Das ist ein wirklich spannender Punkt. Ich muss also die Kenntnis über diese Prozesse haben, um überhaupt die KI also sinnvoll für mich zu nutzen. Und das geht nämlich auch einher damit, dass du ja auch, um jetzt zum Beispiel so Schreib-KIs zu nutzen wie ChatGPT, um zu beurteilen, das Ergebnis ist, kann ich das überhaupt verwenden? Brauchst du ja auch die Textkompetenz, um zu schauen, passt das zu meiner Zielgruppe oder ist das verständlich oder fehlt hier irgendwas?
Ja.
Deswegen ist so dieses, ich mache jetzt alles nur mit KI, weil da muss ich ja gar nichts mit machen, funktioniert nicht. Also ich brauche schon irgendwo zumindest, klar kann ich das alles nur erstellen lassen, dann ist es vielleicht egal, wie der Text aussieht, aber wenn ich das wirklich irgendwie gut nutzen möchte, finde ich nur, und Texte produzieren möchte, die auch den Leserinnen gefallen, dann bin ich immer noch auf diese Textkompetenz angewiesen.
Und wenn dir irgendwie auch was an der Botschaft liegt, ne, was du am Anfang gesagt hast, Herzensthema, dann ist da vielleicht ja auch noch was anderes dabei. Es geht nicht einfach nur darum, einen Bericht zu schreiben, auf den du überhaupt keinen Bock hast, den zu schreiben.
Richtig, ja, genau. Und das ist auch das, was ich dann so, um nochmal auf die Frage anzuspielen, ob ich mir Sorgen mache oder Angst habe, dass ich daran auch dann oft gedacht habe, dass die Leute, die zu mir kommen, wirklich gerne den Prozess durchleben wollen und das selbst schreiben wollen. Ne, und das auch das ausmacht, was ich mit meiner Arbeit anbiete.
Ja. Okay. Ja, vielen Dank, dass du mit mir darüber gesprochen hast. Vielleicht noch meine Lieblingsfrage zum Schluss. Gibt es noch etwas, was ich vergessen habe zu fragen, was du gerne noch erzählen magst?
Nee,
außer natürlich, wo dich die Leute finden. Das ist eh klar, das kommt gleich noch, aber.
Ja, nee, ich fand das total rund und ich glaube, ich könnte noch Stunden mit dir mich weiter unterhalten. Wir haben das ja auch schon in anderer Situation gemerkt. Deswegen einfach tausend Dank für deine Fragen und die Gelegenheit, mit dir hier zu sprechen.
Sehr gerne. Wie schön, dass du hier warst. finde das auch immer total schön, mit dir darüber zu sprechen und auch mich mit dir über Themen auszutauschen. Wo können Menschen dich finden, wenn sie Lust haben, mit dir zu arbeiten oder weiter was von dir zu lesen oder so? Ich verlinke das natürlich auch noch in den Shownotes, klar.
Ja, danke dir. Also ich sag mal so, der größte Fundus ist auf meiner Website zu finden, unter Janina Lücke zusammengeschrieben und mit UE, janinalücke.de. Und da findet ihr alle meine Angebote. Ich habe auch einen Blog über die verschiedensten Themen rund ums Expertenbuch. Es gibt mein Starter-Kit, mein kostenloses Workbook für die ersten Schritte zum Expertenbuch, dort zum Download und auch mein Impulstreffen. Also regelmäßig lade ich auch zu kostenlosen einstündigen Impulstreffen ein. Gibt so einen Überblick, wie plant man so ein Expertenbuch, was heißt das überhaupt, worauf lasse ich mich da ein? Und das alles gibt's auf meiner Website. Ansonsten bin ich auch auf LinkedIn zu finden, auf Instagram und habe auch einen kleinen, aber feinen YouTube-Kanal, wo ich meine Kundschaft interviewe. Also die Kundinnen, die fertig sind mit ihren Büchern. Wir blicken dann nochmal gemeinsam so zurück. Ne? Es gibt meistens so ein Schwerpunktthema und das ist auch mal ganz schön, ja. Und ansonsten bin ich in Granada zu finden. Also wer nach Andalusien kommt, kann auch gerne Bescheid sagen und wir gehen einen Kaffee trinken oder Tapas essen.
Wie schön. Ja, dann nochmal vielen Dank und einen guten Sommer in Granada.
Dank an dich und dir auch einen schönen Sommer.
Danke.